Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Die Industrie in Österreich steht vor einem Balanceakt. Dekarbonisierung, Technologieoffenheit und Wettbewerbsfähigkeit müssen gleichzeitig gelingen. Und das in einem Umfeld, das von Kosten, Unsicherheit und komplexen Vorgaben geprägt ist. Wie lässt sich unter diesen Bedingungen investieren? Welche Lenkungseffekte sind sinnvoll? Und welche hemmen mehr, als sie helfen? Und wie verändert sich der Markt, wenn internationale Akteure mit ganz anderen politischen Rahmenbedingungen agieren? Darüber spricht Michael Köttritsch im Studio der Presse mit Markus Wildeis, Managing Director von Stellantis Österreich. Der Talk findet im Rahmen des Reformclubs der Presse statt. In diesem Club diskutieren Entscheiderinnen und Entscheider, wie dieses Land auf Kurs gehalten werden kann. Er will Veränderungen anstoßen, Reformen initiieren und konkrete Ideen liefern, wie die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs gesichert werden kann. Im Zentrum der heutigen Folge: Regulatorik und Industrie.
Einen wesentlichen Punkt wollen wir heute besprechen, das Thema Regulatorik und Industrie. Und dazu begrüße ich im Reformclub-Studio der Presse Markus Wildeis, den Managing Director von Stellantis Österreich. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen und freut mich auch sehr, da zu sein.
Markus Wildeis, Transformation könnte so die Überschrift über das Jahr 2025 gewesen sein. Wie ist dieses Jahr in diesem Hinblick gelaufen?
Also für die Industrie ist das Jahr ein sehr herausforderndes Jahr gewesen und wir gehen auch davon aus, dass das nächste Jahr sehr herausfordernd bleibt, was die Industrie betrifft. Denn ich glaube, es hören alle täglich Hiobsbotschaften aus dem industriellen Bereich und die sind nicht nur auf die Transformation zurückzuführen, sondern wir haben auch geopolitische Themen und natürlich auch die wirtschaftliche Lage und diese drei Faktoren, die spielen zusammen und insofern ist das schon ein sehr, sehr, sag ich mal, herausforderndes Zusammenspiel. Und dementsprechend war das etwas, das uns die letzten Monate sehr, sehr stark herausgefordert hat.
Wenn Sie die wirtschaftliche Lage ansprechen, wie würden Sie die beschreiben?
Naja, dass die Konjunktur nicht und nicht anspringt, dass die Inflation, jetzt dachte man, sie erholt sich, jetzt geht sie doch wieder nach oben. Energiekosten sind ein großes Thema für die Betriebe. Das heißt, das ist alles andere als optimal. Umgekehrt haben wir in Österreich speziell die Situation, dass die Kaufkraft doch eigentlich sehr hoch wäre, doch irgendwo auch die Zuversicht und das Vertrauen fehlt, um auch Investitionen zu tätigen.
Wir wollen ja heute auch über Regulatorik sprechen. Wenn wir das vergangene Jahr anschauen, was hat sich da getan im Hinblick auf Regulatorik und Bürokratie?
Wir hätten uns natürlich jetzt doch auch da und dort mehr erwartet. Was jetzt Reformen betrifft, was jetzt auch Österreich und Europa betrifft, in der Weltwirtschaft, im Wettbewerb. Wir sehen hier sehr, sehr starke Verschiebungen und wir sind definitiv überreguliert. Umgekehrt gibt es auch den einen oder anderen Erfolg. Jetzt, was die Automobilwirtschaft in Österreich betrifft, kann man zum Beispiel als Beispiel nehmen die Abschaffung der Nova-Benutzfahrzeuge. Das hat die neue Regierung wirklich gut gemacht. Also nicht immer nur nörgeln und jammern, sondern das hat Lenkungseffekte. Es wird wieder mehr investiert. Es wird in neue Technologien investiert. Das heißt, das ist auch ökologisch eigentlich positiv. Und man hat einen Fehler aus der Vergangenheit hier ganz klar korrigiert und auch die heimischen Unternehmen wieder wettbewerbsfähiger gemacht im Vergleich zu den Unternehmen, die im Umfeld von Österreich, wir sind ja im Herzen von Europa und nicht isoliert, agieren. Also das war zum Beispiel ein klares Beispiel, wo man sagt, das macht Sinn und bitte mehr von solchen Initiativen.
Wenn wir jetzt auf das Jahr 2026 schauen, was dürfen wir erwarten, auch im Hinblick auf die von Ihnen angesprochenen Folgen von Inflation, Arbeitslosigkeit, Verunsicherung und Kaufzurückhaltung?
Also was es für das Automobilgeschäft in Österreich betrifft, sind wir leicht wachsend. Das ist also der Markt, ja. Wir von Stellantis sind in der glücklichen Lage, dass wir weit über den Markt gewachsen sind. Wir haben das zweite Jahr in Folge ein starkes Wachstum. Wir haben 30% zugelegt. Wir haben bereits Elektrofahrzeuge unter 20.000 Euro verfügbar. Und das hilft uns natürlich, dass wir schon viele Hausübungen erledigt haben. Was für 2026 für uns zu erwarten ist, ist, dass wir schon denken, dass die Herausforderungen wirtschaftlich bleiben, dass die wirtschaftliche Erholung nicht sprunghaft zurückkommt. Umgekehrt sind wir auch zuversichtlich, weil der Bestand ist in Österreich an Fahrzeugen sehr, sehr alt geworden. Da besteht Bedarf zu investieren und diese Erneuerung des Bestands, die aus unserer Sicht wirtschaftlich, aber auch ökologisch sehr, sehr wichtig ist, die wollen wir aktiv begleiten.
Was ist denn die Konsequenz, wenn zu wenig investiert wird, auch im Hinblick auf die Überalterung des Fuhrparks oder des Maschinenparks ganz allgemein, wenn wir jetzt auch ein bisschen weggehen von den Automobilen?
Also ich würde sagen, das ist mehrdimensional, weil auf der einen Seite ist natürlich so, jetzt in verschiedensten Branchen, also im KMU-Bereich, aber auch bei größeren Unternehmen, wenn ein Investitionsrückstau entsteht, dann ist das definitiv nicht gut, weil man dadurch Träger langsamer wird und auch vielleicht mehr Erhaltungsaufwand hat. Und wenn man das jetzt ein bisschen mal auf eine nationale Ebene betrachtet, ist es natürlich so, dass wir wettbewerbsfähig bleiben müssen. Und wenn wir nicht uns auf den neuesten Stand bringen und nicht mit der Zeit gehen, und dann komme ich wieder zurück auf den Punkt Geopolitik, hier gibt es ganz, ganz große Verschiebungen, die im Gange sind, dann wird es schwierig werden im internationalen Wettbewerbsumfeld.
Die Karbonisierung ist und bleibt das große Thema. Da ist Technologieoffenheit etwas, was von der Automobilindustrie, auch von Ihrem Unternehmen immer wieder ins Treffen geführt wird. Was steckt da dahinter? Wie ist Technologieoffenheit zu verstehen und wie verstehen Sie es?
Die Herausforderung, die wir in Europa haben, ist, wir sind eine Demokratie und das muss demokratisch erfolgen. Und ich glaube, das ist vielleicht aus meiner Sicht auch zu wenig beachtet im geopolitischen Umfeld. Denn Europa ist im Sandwich. Jenseits des Atlantik gibt es Abschottung. Und speziell jetzt die neuen Marktteilnehmer aus China agieren aus einem autokratischen System heraus. Es gibt hier nachweislich große Player, die staatlich massiv unterstützt und gefördert sind und die auch nicht mit gleichen Regularien an den Markt herangehen, wie die europäische Industrie das macht. Und das macht uns natürlich großes Kopfzerbrechen, denn Wettbewerb ist gut, Wettbewerb fördert Innovation, aber er soll doch mit gleichen Mitteln stattfinden.
Was kann man tun, um diesen Wettbewerb zu unterstützen, auch vor dem Hintergrund dieser politischen, geopolitischen Gegebenheiten?
Also aus unserer Sicht, wir haben bei Stellantis Lösungen dafür. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir dieses Joint Venture mit Leapmotor International haben. Stellantis hält die Mehrheit an diesem Joint Venture mit 51%. Und das ist eigentlich ein klares Beispiel, wie es funktionieren kann und wo uns auch die Politik in der europäischen Industrie mehr unterstützen sollte. Die Autoindustrie in Europa mit über 14 Millionen Arbeitsplätzen, in Österreich 400.000 Menschen, direkt, indirekt mit dem Automobil, mit der Automobilwirtschaft 400.000 Arbeitsplätze verbunden. Und eine Lösung, die wir bei Stellantis gesucht und auch gefunden haben und die sehr, sehr gut aktuell sich entwickelt, ist eine Kooperation und nicht Konfrontation. Also Kooperation statt Konfrontation mit einem chinesischen Hersteller, das ist Leapmotor. Stellantis hält an Leapmotor International 51%. Und hier sind zwei Punkte wesentlich, die uns ganz klar von allen anderen Wettbewerbern aus diesem Bereich unterscheiden. Das ist die Mehrheit, die Stellantis an dem Unternehmen hält und damit auch die Wertschöpfung wieder zurück nach Europa kommt. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und keine Einbahnstraße ist, wo die Wertschöpfung abfließt aus Europa und aus Österreich. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch den Technologiepool offen haben. Im Prinzip haben wir dadurch diese Übung erledigt, die die chinesische Regierung allen ausländischen Investoren auch auferlegt, die aber Europa als demokratisches System den freien Markt nicht auferlegt und somit aus unserer Sicht ein ungleicher Wettbewerb stattfindet.
Können Sie diese Übung ein bisschen erklären?
Jedes westliche Unternehmen, das in China investiert, ein Joint Venture mit mindestens 50% einen chinesischen Partner benötigt und dass die Technologie der westlichen Hersteller für China offen sein musste. Und das ist auch der Grund und das Potenzial, an dem China in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr gut gewachsen ist und investieren konnte und investiert hat und technologisch sehr, sehr große Sprünge gemacht hat. Jetzt ist es natürlich so, dass dort der Markt eine komplett andere Dynamik hat. Das sind 160 Hersteller, Rittern um einen Elektromarkt, der von der Regierung massiv gestützt und gefördert wird. Und das ist ein Verdrängungswettbewerb. Und das Spielfeld hier nach Europa auszuweiten, das kann vielleicht verlockend sein. Das ist aber für die europäische Autoindustrie, die in der Transformation eigene Ziele mit Strafzahlungen verfolgen muss, ein Zusammenspiel, das sehr, sehr gefährlich ist. Und hier ist, denke ich, schon die europäische Politik gefordert, eine Schlüsselindustrie mit über 14 Millionen Arbeitsplätzen auch dementsprechend wettbewerbsrechtlich gleichzustellen.
Jetzt könnte man sagen, es ist ein sehr gewagter Schritt, dass Sie quasi die chinesische Autoindustrie nach Europa holen mit diesem Joint Venture. Was sagen Sie diesen Kritikern?
Also relativ einfach. Wir sehen ja, dass das passiert. Das passiert in Österreich, das passiert in Europa. Wir sehen diese Wachstumsraten und das ist ein Teil des Marktgeschehens, der so vonstatten geht. Ja. Und aus unserer Sicht ist es besser, wir gestalten das aktiv mit. Wir haben eine Lösung, die Wertschöpfung in Europa behält und nicht die Wertschöpfung aus Europa abfließen lässt und somit eine Win-Win-Situation geschaffen. Das ist unser Zugang und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Lösung, die aus meiner Sicht in der europäischen Automobilwirtschaft so einzigartig ist.
Sie haben den Nutzen angesprochen. Wo sind die Grenzen zu ziehen? Wo wird es dann problematisch für die europäische Industrie?
Grenzen sind sicher da zu ziehen, wenn erstens die Wertschöpfung abfließt. Wenn die Abhängigkeit so groß ist, dass man nicht mehr autonom entscheiden kann, dann gibt es ganz klare Grenzen, die aus meiner Sicht zu ziehen sind.
Bleiben wir bei den Bedürfnissen der Industrie. Welche Lenkungseffekte braucht die Industrie, um die Dekarbonisierung voranzutreiben? Es gibt ja das Modell der Strafbesteuerungen, das aber wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann.
Also ich glaube, die Strafbesteuerung ist so wirklich sehr, sehr schlecht umgesetzt von der Europäischen Union, weil es auf der einen Seite das Thema nur auf die Industrie lagert und nicht auf den Konsum. Und weil innerhalb von Europa natürlich die Umsetzung in den einzelnen Ländern, was jetzt nationale Regeln sind, sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, die Industrie hat ein europäisches Ziel. Konsumentenseitig und verbraucherseitig, marktseitig gibt es ein Wirrwarr an Einzellösungen, die stärker oder schwächer sind. Ich glaube, das Wichtigste, was die Industrie braucht, ist einmal Planungssicherheit. Europäische Autokonzerne investieren in Plattformen, in Technologie, in Powertrains Milliarden über Milliarden. Und diese Investitionsentscheidungen, die sind teilweise mit 36, 48 Monaten Vorlaufzeit behaftet und man kann nicht 10 Milliarden Investitionen verabschieden und 12 Monate später sagen, naja, jetzt fahren wir wieder statt links, fahren wir nach rechts und dann wieder zurück oder vor. Das wird so nicht funktionieren. Das heißt, die klare Antwort, es braucht eine Planungssicherheit, das ist einmal ganz wesentlich. Es braucht aber auch in einem Korridor eine gewisse Flexibilität. Starre Ziele funktionieren in Europa insofern nicht, weil wir zwischen Nord-Süd, zwischen Ost-West massive geografische Unterschiede haben, länderspezifische Unterschiede haben. Das heißt, da braucht es Flexibilität drinnen. Und aus meiner Sicht der dritte Punkt neben Planungssicherheit und Flexibilität ist, dass es nicht nur der Industrie aufgebürdet werden kann, sondern das muss mit dem Markt, mit den Konsumenten und mit der Industrie in Einklang gebracht werden. Das ist, glaube ich, das sind die drei wesentlichen Punkte.
Das heißt, eine stärkere Anreizung, ein besser strukturiertes Anreizsystem für alle Marktteilnehmer.
Die Bandbreite an Lösungsmöglichkeiten, wie man etwas lenken kann, sind verschieden. Das kann Anreizsystem sein, das können Bonus-Malus-Systeme sein, das können natürlich auch Nutzergruppen speziell adaptierte Regulativen sein, denn es ist natürlich ein Unterschied, ob eine Großmutter mit ihrem Kleinwagen 2 Kilometer am Tag einen Einkauf erledigt oder ob ein Außendienstmitarbeiter 700 Kilometer oder 1000 Kilometer in der Woche quer durch die Lande fährt. Das muss man, glaube ich, auch ein bisschen differenzierter betrachten und kann nicht mit einer Gießkanne überall drüber gehen.
Sie haben vorhin die Planungssicherheit angesprochen. Woran würde denn die Industrie merken, dass jetzt es sicher ist, Pläne zu schmieden, dass diese Planungssicherheit auch gegeben ist?
Naja, was wir sehen ist, dass diese Transformation zur Dekarbonisierung, die ist komplett außer Frage gestellt. Und es ist natürlich so, dass kein Trend linear ist und dass es sozusagen trotzdem eine gewisse Richtung gibt. Und in dieser Transformationskurve, die Schwierigkeit, die wir jetzt als Europa speziell gegen China haben, ist, dass in China das System komplett auf Elektromobilität ausgelegt ist, dass der Markt mittlerweile mehrheitlich mit Elektromobilität elektrifiziert ist und Europa so einen Vor-Zurück-Kurs fährt. Und das hilft uns natürlich bei der Planungssicherheit überhaupt nicht. Das heißt, wir brauchen ein konsequentes Endziel, das schon die Dekarbonisierung ist. Das steht für uns außer Frage. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir dorthin und wie lange ist die Transformationskurve und wie lange haben wir diese Doppelgleisigkeiten, die uns natürlich auch wiederum in Bereichen Wettbewerbsnachteile bringen. Denn Doppelgleisigkeit heißt natürlich doppeltes Invest, heißt auch höhere Kosten. Und dementsprechend ist das für die Wettbewerbsfähigkeit natürlich ein kritischer Faktor.
Ich muss noch einmal zusammenfassen. Stellantis produziert nicht in Österreich, gehört aber zu einer Schlüsselindustrie auch für Österreich und für ganz Europa. Ganz konkret, was braucht die Branche im Moment?
Also im Moment, glaube ich, braucht man Zuversicht und auch wirklich das Bewusstsein, dass wir, wenn wir nicht investieren, einen Rückstau schaffen, der uns am Ende des Tages noch mehr hemmen wird. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, dieses Beispiel der Nova-Abschaffung für Nutzfahrzeuge, die einzigartig in Europa war und keine Lenkungseffekte gebracht hat, das war ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie es funktionieren kann und was auch politisch gesehen selbst in Österreich und nicht nur in Europa möglich ist.
Zum Abschluss, weil Sie die Lenkungseffekte angesprochen haben, welche Lenkungseffekte braucht es und welche Lenkungseffekte erwarten Sie in diesem Jahr 2026?
Also was wir jetzt in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium gesehen haben, ist, dass die Initiativen, die für Elektromobilität geschaffen werden oder angestoßen sind, durchwegs schon richtige sind, dass man die Ladeinfrastruktur weiter ausbaut, obwohl da muss man sagen, die ist in Österreich mit dem Fahrzeugbestand schon auf einem sehr, sehr guten Niveau, sagen wir mal zu 80-90%. Man wird immer irgendwo etwas finden, wenn man etwas sucht. Aber ich glaube, der Status ist sehr, sehr gut. Hier ist natürlich auch das Thema Diversifizierung sehr, sehr wichtig, weil ich brauche vielleicht auf der Autobahn Schnellladefunktionen. Hier innerstädtisch brauche ich aber auch andere Ladeinfrastruktur, wenn ich sage, ich habe irgendwo für 4 Stunden einen Termin, brauche ich keinen Schnelllader, brauche ich eine Mischung, je nach Anwendergebiete. Das ist im Aufbau und das sehen wir sehr, sehr positiv. Wo ganz dringender Handlungsbedarf aus unserer Sicht ist, ist bei der Preistransparenz für die Ladesäulen. Das ist wirklich nicht zufriedenstellend. Weder ist es einem Konsumenten zuzumuten, dass er 3 Karten hat, noch ist es nicht zumutbar, dass hier überhaupt keine Preisklarheit ist, wie man eigentlich von jeder Tankstelle gewohnt ist. Wenn wir das schaffen, dann ist schon sehr viel passiert. Wir bieten hier auch aktiv unsere Lösungen an. Wir haben massiv investiert. Wir haben Elektrofahrzeuge auch günstiger, unter 20.000 Euro leistbare Mobilität. Das ist unser Beitrag, ganz klar. Die Industrie ist ja nicht außen vor oder alle Pflichten sind in der Politik zu suchen. Wir haben auch technologisch Elektrofahrzeuge mit 750 Kilometer Reichweiten. Wir bauen aber auch zusätzlich unser Angebot bei Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen aus, weil wir sehen, dass diese Transformationskurve hin zur Elektromobilität ganz klar über 2030 hinausgeht. Das ist nicht innerhalb von 3 Jahren dieser Tipping Point erreicht, so wie man das vielleicht vor einiger Zeit noch gedacht hätte, wo es dann ganz schnell sich dreht. Wir sehen, dass diese Transformationskurve noch über 2030 hinausgehen wird, wobei ganz klar die Elektromobilität, die Mobilität, die Antriebsform der Zukunft ist.
Wunderbar. Markus Willers, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, ebenfalls. Dankeschön.
Das war der Presse-Podcast im Rahmen des Reformclubs zum Thema Regulatorik und Industrie. Wir bedanken uns fürs Zuhören.